im wahrsten Sinne des Wortes. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Gute ist, er hat sich uns nicht entzogen. Und die Jünger damals dachten, er entzieht sich. Jetzt ist er weg, das Kreuz ist das Ende. Aber Jesus entzieht sich nicht, sondern er kommt durch das Grab hindurch, kommt er zu uns. Und er lebt und wir leben mit ihm. Und das Geheimnis ist, er lebt sogar in uns. Und wenn wir zusammenkommen, sagt er, dann ist er mitten unter uns. Manchmal fühlst du das nicht, aber es ist die Wahrheit. Und wenn ich mich auf die Wahrheit einlasse, wird mein Gefühl ebenfalls davon beeinflusst und ich empfinde seine Gegenwart. Wenn ich gedanklich ganz anders gepolt bin, irgendwo mich bewege, kann es sein, dass ich trocken bleibe. Wenn ich mich aber der Wahrheit zuneige und Jesus ist die Wahrheit, wenn ich anfange, das anzunehmen für mich als die Wahrheit, wird diese Wahrheit mich durchdringen und ich erfahre die Wahrheit der Wahrheit, dass Jesus mitten unter uns ist. Und er ist heute hier, heute Morgen. Und wir sind Zeugen davon. Du bist Zeuge davon, dass Jesus auferstanden ist, weil du Jesus erlebt hast. Ja. Und ich möchte euch bitten, vielleicht, dass einige nach vorne kommen und dass ihr als Zeugnis weitergebt, was Ostern für euch bedeutet, was der auferstandene Herr für euch bedeutet, was es für dich bedeutet, Jesus kennengelernt zu haben, vom Tod zum Leben durchgedrungen zu sein, was diese Begegnung mit Jesus in deinem Leben verändert hat, was geschehen ist dadurch, dass du dem Auferstandenen begegnet bist. Und jeder, die meisten von uns, haben Veränderung dadurch erfahren. Ohne Jesus wäre keine von uns hier. Die meisten von uns würden sich gar nicht kennen. Und wir würden immer noch ein Leben führen mit einem Grabstein vor unserem Herzen. Aber weil Jesus gekommen ist, hat sich alles verändert. Weißen Sie, wer gestern von euch diesen Artikel im OVB gelesen hat, gleich auf der zweiten Seite von einer Frau geschrieben. Dort hieß es, dass inzwischen für mehr als 62% der Bevölkerung Ostern ohne tiefere Bedeutung ist. Mehr als 62%. Ja? Keine Bedeutung. Auferstehung spielt keine Rolle für sie. Natürlich freuen sie sich über einige wenige freie Tage, die sie bekommen, und wenn das Wetter dann noch passt, umso mehr. Aber wenn das alles ist, was Ostern bedeutet, dann gehen sie leider Gottes wirklich so schade an dem Wesentlichen vorbei. Wir gehen am Leben vorbei, wenn wir nicht wissen, was Ostern bedeutet. Und 62% finde ich ist eine gewaltige Zahl. Das ist unglaublich. Ich habe früher selbst zu dieser Gruppe gehört. Ich habe zu den Leuten gehört, für die Jesus ein Mythos war. Die Bibel ein Märchenbuch und die Auferstehung vielleicht eine Fabel für Leichtgläubige oder für schwache Persönlichkeiten. Das war wirklich meine Meinung. Ich dachte, an dem Ganzen ist nichts dran, aber auch gar nichts. Heute weiß ich es besser und ich bin überzeugt, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist, aus einem Grund, weil er mir begegnet ist. Weil er mir begegnet ist. Ich bin deshalb so davon überzeugt, nicht weil ich zufällig kein Moslem bin oder nicht als Hindu geboren bin oder nicht als Buddhist auf die Welt kam, die ja alle miteinander nicht an Jesus glauben in dieser Form und schon gar nicht an eine Auferstehung. Ich bin auch nicht deshalb davon überzeugt, weil ich aus dem entsprechenden Hintergrund komme, weil wir hier im sogenannten christlichen Abendland leben, aber wenn man bedenkt, fast zwei Drittel ist Auferstehung ohne Bedeutung. Dann hat es nichts mehr mit christlichem Abendland zu tun. Das ist vielleicht ein bisschen christlicher Anstrich aus der Vergangenheit her, so ein Überbleibsel, noch so ein Nachhauchen ein Stück weit. Aber für viele ist es ohne Bedeutung. Aber für mich nicht deshalb, weil ich in diesem christlichen Abendland geboren bin, weil es mein Hintergrund ist, weil ich vielleicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen wäre, was nicht der Fall ist, sondern aus einem einzigen Grund. Ich bin Christ geworden, weil mir der Auferstandene begegnet ist. Das ist der Grund. deshalb. Und ab diesem Moment war nichts mehr wie zuvor. Ab diesem Moment hatte sich alles verändert. Alles. Ich habe neues Leben empfangen. Weil Jesus lebt und weil er auferstanden ist, hat sich mein Leben radikal verändert. Es hat sich nicht nur verändert, sondern es gab buchstäblich ein neues Leben in einer Form, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Ab diesem Moment, das ist jetzt über 30 Jahre her, hat sich mein Leben quasi in zwei Teile geteilt, wie es bei dir auch war. So wie sich die Weltgeschichte in zwei Teile teilt durch das Kommen Jesu in die Zeit vor Christus und in die Zeit nach Christus. Die Zeit vor Christus war für mich die Zeit, wo ich ohne Jesus gelebt habe. Die Zeit nach Christus ist die Zeit, die ich seitdem mit ihm lebe. Die Zeit vor Christus ist die Zeit meines alten Lebens. Und die Zeit nach Christus ist die Zeit, seit ich mit ihm lebe und ein neues Leben habe. Und ich gehe sogar so weit, zu sagen heute Morgen, dass ab dem Moment überhaupt erst Leben in mein Leben kam. Genauso auch wie in deins, ob du das weißt oder nicht. Ab dem Moment hat das wahre Leben eigentlich erst angefangen. Ich hatte das vorher nicht. Ich habe zwar gelebt, aber ich war gleichzeitig über die Jahre hinweg immer auf der Suche nach Leben. Ich wollte dieses Leben. Und ich habe ganz deutlich gespürt, mir fehlt etwas ganz Entscheidendes. In mir war ein Riesenloch, ein Riesenvakuum, das ich mit überhaupt nichts füllen konnte. Und ich spürte, was mir abgeht, ist Leben. In der Substanz Leben. Und was ich brauchte, das konnte ich damals zwar nicht so definieren, ich habe das nur empfunden irgendwie, was ich brauchte, war ein Leben von einer ganz anderen Qualität. Einer ganz anderen Qualität. Ich war am Verdursten und war auf der Suche nach einer Quelle. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und dieses Leben im Überfluss. Ihr Leben Überfluss ist hier nicht gemeint, wie es manche Lehre sagt, dass wir in einem materiellen Überfluss leben. Darum geht es überhaupt nicht an dieser Stelle. Jesus sagt, seid nicht habsüchtig, denn euer Überfluss besteht nicht, oder euer Leben besteht nicht in eurem Überfluss. Ja? Euer Leben ist nicht in eurer Habe, sagt er. Und hier verbindet er es mit Überfluss tatsächlich. Paulus sagt an einer Stelle, wenn ich viel habe, super. Wenn ich wenig habe, ist auch okay. Hauptsache Christus. Hauptsache ihn habe ich. Das ist das Wesentliche. So, wenn Jesus hier von Überfluss spricht in Johannes 10, dann geht es nicht darum, dass ich vielleicht ein besseres Auto habe, eine größere Wohnung, ein dickeres Bankkonto, dass ich richtig flüssig bin, richtig überflüssig bin und mir alles leisten kann, was ich mir wünsche. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass ich nicht mehr länger wie ein Verdurstender bin, der in der Wüste unterwegs ist, um nach einer Quelle zu suchen, nach dieser Quelle des Lebens. Und wenn er spricht, er gibt das Leben, dann schenkt er diese Quelle des Lebens, das Leben selbst, das in mir beginnt zu fließen, über zu fließen. Und dieses Vakuum ist ausgefüllt und es fließt ständig über. Das ist Leben in Substanz. Und es hat nichts mit den äußeren Gegebenheiten zu tun, sondern es hat damit zu tun, was in mir ist. Ich bin nicht mehr der Verdurstende, der auf der Suche nach dieser Quelle ist, in der Hoffnung, dieses Vakuum endlich zu füllen, sondern dieses Vakuum ist gefüllt, weil Leben in mir ist. Und dieses Leben beginnt überzufließen, ständig überzufließen. Das ist, wovon Jesus spricht. Und wer das nicht hat, der ist nach biblischem Befund immer noch tot. Tot. Jesus erzählt die Geschichte, oder das Evangelium erzählt diese Geschichte, ich glaube Markus 12 oder Matthäus 12, wo es heißt, dass ein Mann zu Jesus kam und er wollte Jesus unbedingt folgen. Aber er sagt ihm, Herr, lass mich erst noch meinen Vater begraben. Wenn der gestorben ist, eines Tages, dann folge ich dir nach. Und dann sagt Jesus zu ihm, komm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. So, hier ist aber nicht gemeint vom Herrn, dass es hier um irgendwelche Zombies geht, die andere Tote begraben. Sondern es geht um Menschen, die diese Quelle, die das Leben noch nicht in sich haben, um diese Leute geht es. Und aus Gottes Perspektive ist ohne dieses Leben ein Mensch tot. Das ist seine Perspektive. Du bist zwar lebendig, aber du hast das Leben schlicht und ergreifend nicht. Ein anderer junger Mann kommt eines Tages zu Jesus und sagt, Herr, Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben ererbe? Und Jesus sagt zu ihm, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Er zeigt ihm, worin das Leben liegt. Und dieser junge Mann, der meint, wenn er nur das Richtige tut, üb immer Treu und Redlichkeit, dann kommt das Leben schon rüber irgendwie. Dann verdient man sich dieses Leben quasi. Und Jesus sagt, lass das alles auf der Seite. Komm und folge mir nach. Dieser junge Mann, der wusste auch, dass ihm etwas Entscheidendes fehlte. Ihm fehlte dieses Leben. Das hat er gespürt. Er sagt, was muss ich tun, damit ich es bekomme, sagte er. Jesus sagt an einer anderen Stelle wiederum, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und das Blut des Menschensohnes trinkt, dann habt ihr kein Leben in euch selbst. Das ist auch hier dieser Hinweis. Ohne Jesus aufgenommen zu haben, ihn als die Quelle des Lebens empfangen zu haben, lebt dieses Leben nicht in uns. Wir leben, das ist wahr, wir existieren. Aber das Entscheidende fehlt uns. Ja, diese Quelle ist nicht in uns. Und Jesus bindet dieses Leben an seine Person und sagt, wer mir nachfolgt, wer mir glaubt, der hat das Leben gefunden und er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. So, die Bibel macht ganz deutlich, was Leben ist. Leben ist nicht einfach ein Leben zu haben in Überfluss, ein schönes Leben. Das ist zwar gut, das ist schön, da ist nichts Negatives daran. Aber es wird alles zu Ende gehen. Und die Umstände mögen sein, wie sie wollen. Sie bedeuten noch nicht das Leben. Das Leben ist eine Substanz, die nicht aufhört, die ständig quillt, die immer weitergeht. Ja? Und das ist etwas, das kann man nicht verdienen, sondern es gibt es nur als Geschenk von dem, der das Leben ist. Jesus sagt es ganz deutlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er als Person ist dieses Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt er. Er ist das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er gestorben ist. So, das muss man deutlich sehen, diese Unterscheidung, die Gott hier macht und die Bibel hier macht, was wirklich Leben bedeutet. Wir meinen manchmal, wir sind gesegnet, wenn wir im Überfluss leben. Aber es gibt viele Menschen, 90% der Menschheit, 80% der Menschheit, die leben überhaupt nicht im Überfluss. Aber von diesen 80% gibt es viele Menschen, die das Leben haben. Und in einem geistlichen Überfluss leben. Und etwas haben, was es sonst nicht zu haben gibt. Es spielt also keine Rolle letztendlich, in welchem Umfeld wir leben. Das suchen wir uns ja auch nicht heraus. Ich habe mir nicht ausgesucht, in Bayern zu leben. In einem der Länder, die am gesegnetsten sind, was materielle Güter betrifft. In einer Sicherheit, die sich der Rest der Welt kaum vorstellen kann. Ich habe mir nicht herausgesucht, in irgendeinem Slum in Indien nicht geboren zu werden. Niemand sucht sich das aus. Aber Gott löst auch die Slums nicht alle auf. Aber er bietet überall sein Leben an. Selbst im reichen Bayern, wo wir meinen, wir brauchen gar nichts mehr. Aber wenn wir dahin kommen, da sagt die Bibel auch, wer meint, er ist satt und er braucht nichts mehr, der ist in Gefahr. Weil er nicht erkennt, dass das Wesentliche etwas anderes ist, was er braucht. So, das ist ein Stück weit Ostern für mich, Auferstehung. Leben empfangen zu haben, was vorher nicht da war. Ich habe 25 Jahre gesucht, tatsächlich. Ich kann mich erinnern, ich habe schon mal erzählt, als 10-Jähriger, wo ich dann saß eines Nachmittags und dachte, oh, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich hatte das Wesentliche noch gar nicht gefunden mit 10 Jahren. Ich habe mich nur gewundert, dass ich schon 10 bin und immer noch nicht drauf gekommen bin und das Wesentliche immer noch nicht in meinem Leben geschehen ist. Das Wesentliche ist auch nicht geschehen, als ich 18 war oder 20 oder als ich geheiratet hatte mit 20 dann. Das war schön. Aber trotzdem fühlte ich immer noch ein Vakuum in mir. Ich habe mal zu meiner Frau gesagt, wir sind zwar verheiratet, aber eigentlich leben wir als zwei Individuen irgendwie doch nicht in dem, was wir sollten. Ich konnte es nicht richtig definieren. Ich habe gespürt, es ist noch nicht alles rund. Erst als ich 25 war und Christus in mein Leben kam, plötzlich hat sich alles verändert. In mir, nicht äußerlich. Die Umstände waren immer noch dieselben. Mein Körper war derselbe. Meine Frau war dieselbe. Gleiche Wohnung, gleiche Arbeit. Kein Unterschied. Aber innen hat es sich alles verändert. Der Apostel Paulus sagt da, über diesen Zustand, siehe, Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen. Es ist nicht alles neu geworden. So, ich habe seit 55 Jahren diesen Körper. Er ist immer noch nicht neu. Wäre schön, wenn er neu würde, jetzt schön langsam. Und je älter man wird, desto mehr wünscht man sich diese Erneuerung. Aber innen ist alles neu. Jeder Morgen ist neu. Jeder Tag ist neu, den du mit dem Herrn gehst, dem du aus dieser Quelle leben kannst, egal wie die Umstände sind. So, und dieses Leben kommt mit dem Herrn, der das Grab verlassen hat. Es ist buchstäblich Auferstehungsleben. Das hat man oder hat man nicht. So, und wenn du dich manchmal niedergeschlagen fühlst oder entmutigt fühlst oder irgendwie, dass es nicht weitergeht, du fühlst dich in einer Sackgasse. Das sind Umstände, das ist äußerlich. Es geht weiter mit dem Herrn. Und das sind Gelegenheiten, an den zu glauben in besonderer Weise, den nicht einmal das Grab binden konnte und halten konnte. Und solange du an ihn gebunden bist und dich an ihn hältst, wird er dich halten und durch alle Situationen hindurchbringen, die er dir zumutet in deinem Leben. Und er mutet jedem von euch manches zu. Da gibt es kein einziges Leben, das nicht ohne Brüche ist, ohne Schwierigkeiten ist, ohne Nöte ist. Aber wenn wir uns an den halten, der das Grab wieder verlassen hat, dann wird alles heil und alles gut. Nicht sofort, aber im Gehen mit ihm, im Weitergehen und im Vertrauen auf ihn. Auf dieses Auferstehungsleben, das in dir ist, das dir nicht mehr zu nehmen ist. Es ist dir nicht mehr zu nehmen. Er lebt in uns. Das ist ja nicht eine unabhängige Quelle, die jetzt irgendwie sprudelt, sondern es ist Gott selbst, der in uns lebt. Er ist diese Quelle. Jesus Christus ist diese Quelle in uns. Gott ist nicht fern in irgendwelchen Kirchengebäuden, sondern wir sind das Kirchengebäude. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und er ist in uns und er lebt in uns. Und deswegen leben wir und haben dieses Leben. Ich weiß schon, ihr würdet euch schon wünschen, dass dieses andere Leben, das da immer wieder sich auch Platz greift, dass das keinen Zugriff mehr hat. Aber dieses neue Leben wird gelebt im Glauben an den auferstandenen Jesus. Und mit ihm gehen wir vorwärts. Und mit ihm wird auch das Alte überwunden. Immer wieder neu überwunden. Und er bringt dich zum Ziel und er bringt uns zum Ziel. So, mich würde sehr interessieren heute Morgen, was für euch, für dich, für Einzelne unter uns Auferstehung bedeutet. Diese Begegnung mit Gott, dieses Leben, das hineinkam in unser Leben, diese Veränderung, die dadurch geschehen ist, die Perspektive, die Hoffnung, die gekommen ist, oder was es auch immer ist. Was bedeutet das? Was ist dir wichtig dabei? Wenn ihr zusammenkommt, habe ein jeder etwas, und das würde ich mir wünschen heute Morgen. Kommt doch mal nach vorne. Kommst du nach vorne? Ach, du kommst nach vorne. Du hast dich so angeschlichen, ich war jetzt nicht sicher. Okay, es ist die erste.
Ja, also für mich ist das ein bisschen ähnlich wie beim Toni. Ein Vorher und ein Nachher, ganz krass und ganz klar. Ich habe mir eigentlich früher immer schon gedacht, ja, Gott ist Liebe. Es gab auch Zeiten, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, ob ich glauben soll oder nicht. Aber für mich war klar, Gott muss Liebe sein. Und dann gab es eine Begegnung in meinem Leben auch, wo ich gemerkt habe, wie ich nach der Suche bin. In welchem Beruf, mit was für Menschen, was für Freunden, was für sportliche verschiedene Aktivitäten. Und ich habe gemerkt, dass mir vieles Spaß gemacht hat, aber mich hat nichts glücklich gemacht, mich hat nichts satt gemacht. Und dann gab es eine Begegnung, wo ich von Jesus gehört habe irgendwie, ja, so ein Jesus-Channeling, irgendwas Esoterisches. Ich habe gedacht, das kann ja nicht irgendwie richtig sein. Aber der Gedanke, es gibt eine Möglichkeit, mit Jesus zu kommunizieren, das hat mir so Herzklopfen gebracht. Und ich habe richtig gebrannt, da irgendwie, das wäre genau das, was ich mir wünschen würde. Und dann bin ich zu einer Frau gekommen, die mir einfach von Gott erzählt hat, von dem Vater im Himmel, und ja, dass er uns so über alles liebt und dass Jesus gekommen ist, um uns einfach auf Augenhöhe von ihm zu erzählen. Und das war so real auf einmal alles. Ich wusste natürlich von diesem Mythos Jesus und von dieser Geschichte und Religionsunterricht, aber das war so weit weg alles und so unrealistisch. Und ja, und dann kamen auch manchmal Leute, ja, Jesus, ach, hört doch mal auf damit, irgendwie dachte ich mir. Aber da war auf einmal alles anders. Und dann habe ich dieses Gebet gesprochen, und ich wusste gar nicht so genau, was ich da eigentlich gemacht habe. Aber als ich dann die Räume verließ und in mein Auto stieg, dann hat mich diese Liebe erfüllt. Und die hat mich so erfüllt, das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie mich dieses erfüllt hat, diese Liebe. Als ich dieses Gebet gesprochen habe, wirklich, Herr, bitte, ich habe ihn wirklich eingeladen. Ich habe hab das ausgesprochen laut und habe ihn eingeladen, in mein Leben zu kommen. Mir gedacht, wenn es das wirklich gibt und wenn es wirklich einen Weg gibt, mit Jesus zu kommunizieren, dann möchte ich das haben. Und dann habe ich das einfach so gefragt, meine Freundin, die Ruth, kannst du das für mich vorsprechen, kannst du das machen? Und dann hat sie das so gesprochen, und ich hatte bisher noch nie irgendwas gehört von irgendeiner Freikirche oder irgendwas, dass man sowas sprechen kann und dass man das einfach auch von Herzen machen kann, und das hat mich so berührt. Ich bin so erfüllt gewesen, mir ist ganz heiß geworden, und ich wusste auf einmal, das ist es, ich bin nach Hause gekommen, ich bin endlich angekommen. Und von da an hat sich mein ganzes Leben komplett geändert. Ich habe einen Hunger auf die Bibel gekriegt, ich bin nach Hause gefahren, und zu Hause habe ich gedacht, ich brauche eine Bibel, wo ist jetzt eine Bibel, wieso habe ich keine Bibel in meinem Haus? Ich möchte gern wissen, was da drin steht. Und ich war so erstaunt, als ich auf einmal in den Sprüchen gelesen habe und im Römerbrief, was da eigentlich drin steht und was Jesus, was uns Gott eigentlich sagt und übermittelt. Und das hat mich alles so berührt, dass ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, ich habe jetzt Gott kennengelernt. Mir ist Jesus begegnet. Und meine Mutter wusste schon genau, was ich gesagt habe, was ich meinte. Und von da an hat sich wirklich mein ganzes Leben verändert. Ich habe so unheimlich viele Situationen, wo mir Jesus immer wieder gesagt hat, geh diesen Weg, lass dich nicht von diesem Weg abbringen. Und wenn ich das jetzt alles erzählen würde, würde das den Rahmen hier sprengen. Aber das ist immer noch so. Für mich ist diese Auferstehung auch in der schlimmsten Traurigkeit, auch in den schlimmsten Situationen, habe ich ganz tief in mir drin diese Freude, weil ich weiß, er ist bei mir und er trägt mich und er geht nicht weg von mir. Auch wenn ich manchmal ganz verwirrt bin und gar nicht weiß, was so oder so steht, so vieles so und geschrieben und so geschrieben, aber er führt mich, ich kann die Augen schließen und sagen, Herr, ich weiß gar nichts mehr, aber du bist da. Du bist da und du hältst mich und du trägst mich, und das ist seit diesem Tag, wo ich wirklich mit meinem ganzen Wunsch, wenn es eine Möglichkeit gibt, ihm zu begegnen, dann ist das das Richtige, was ich will. Und da bin ich nach Hause gekommen.
Ich fasse es kurz. Ich habe einen Sinn für mein Leben gefunden. Ich fand mich immer sinnlos und wertlos und nutzlos, unbrauchbar. Und ich habe Jesus gefunden, jetzt vor 18 Jahren. Und ich bin so glücklich, dass ich einen Sinn für mein Leben habe und dass ich nicht mehr abhängig bin von einem Menschen. Ich war ja geknechtet von einem Menschen. Ich hatte den goldenen Käfig, ich hatte alles. Und dann habe ich mich für Jesus entschieden und dann stand ich da und ich hatte nichts. Ich kam aus dem Wasser nach der Taufe, war nass und hatte nicht mal trockene Kleider dabei. So aufgeregt war ich. Und ich bekam neue Kleider und Gott hat mich ganz neu gemacht und ich preise den Herrn dafür.
Ich möchte jetzt was lesen, was ich im April 79 geschrieben habe. Also das ist schon, da war ich 19. Jesus lebt in mir und in meinem Mitmenschen. Kommt und lasst uns seine Werke auch wirken. Lasst uns Liebe einander schenken. Gebt Aufmerksamkeit, Geborgenheit und der Frühling Jesus wird euer Leben einnehmen. Schenkt Hoffnung und Glauben und Jesus ist näher bei euch. Er wird durch euch wirken und ihr werdet näher Gott spüren. Als Jesus lebte, macht er Blinde sehend und Taube hörend. Sind wir nicht genauso blind und taub wie die Menschen damals? Jesus hilft und unsere Augen und eure Augen werden sich öffnen. Nehmt die Hoffnung wahr und ihr lebt im Namen Jesus. Und ich habe da damals Tagebuch geschrieben, war in einer katholischen christlichen Jugend und habe da meine ersten Gotteserfahrungen gemacht und habe mich auch dortmals zu Hause gefühlt, weil mein Elternhaus war so wankend eher schwierig und in dieser christlichen Jugend war ich zu Hause und angekommen und ich denke, ich hatte Jesus Begegnung, sonst hätte ich das nicht geschrieben. Dann habe ich Kinder gekriegt, geheiratet und habe dann diesen Draht verloren, habe auch dieses Gefühl für Jesus in meinem Leben verloren. Und das hat dann gedauert bis 89, bevor die Marissa auf die Welt gekommen ist, bin ich 2 Jahre in einem christlichen, charismatischen Gebetskreis der katholischen Kirche in Neubeuern gegangen und die Heibels waren so freikirchlich angehaucht. Die haben mich dann mitgenommen zu den Christen, ins Chapter. Und das war dann 89 im Dezember. Da war eine Predigt und auf einmal wusste ich, Jesus ist die Tür. Ich habe vorher immer zu Gott gebetet, bin aber da nicht mehr rangekommen an dieses innere Zufriedenheit und das innere Gefühl, das ich hatte. Und 89 in dem Chapter ist mir wie von den Augen gefallen. Ich bin dann in dem Chapter persönlich durch die Tür durchgegangen, wo Johannes sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und sie gehen heim. Und ich bin buchstäblich nach Hause gegangen und habe mich an dem Tag für endgültig bekehrt. Und ich denke, dann bin ich in eine freie Gemeinde gegangen, die wurde damals gegründet. Und so war dann auch die Gemeinschaft da, die mich weitergetragen hat, und in der ich gelernt habe, auch ein Stück immer wieder im Glauben zu leben. Und wenn schwierige Situationen waren, hatte ich Hilfe in meinem Glauben. Wenn ich nicht mehr wusste, wie ich weiter sollte, wie die Marissa klein war, war die so schwierig, dann habe ich an Jesus einen Brief geschrieben, den habe ich heute noch. Und es hat sich alles bewerkstelligt. Also für mich war das dann eine persönliche Hilfe auch für mein Leben. Also nicht nur was für außen, sondern für mich, meine persönliche Hilfe ist mein Glaube. Und das Leben geht mal auf und ab, mal wieder mehr geistig, mal wieder mehr fleischlich. Ist sicher vieles nicht richtig, was danach passiert ist, oder Fehlentscheidungen, aber in meinem Herzen weiß ich, ich bin durch die Tür durchgegangen und Jesus lebt, und zwar in mir und in euch.
Ich glaube, dass ich vorhin einen kleinen Eindruck hatte, und zwar eigentlich, also früher, wenn man im Schwimmbad war, da gab es solche Wasserspender, wie ein Brunnen, man konnte auf den Knopf drücken und dann kommt Wasser raus. Und da dachte ich einfach ganz spontan an das Wort, Jesus sagt, ich bin die Quelle des Lebens, wer zu mir kommt, der wird nimmer mehr dürsten. Und das möchte ich uns weitergeben, weil das ist das Wichtigste in unserem Leben. Amen.
Zu dem Thema Auferstehung möchte ich auch was sagen. Also habe ich ja schon mal erzählt, ich bin katholisch aufgewachsen, also ganz ein braver Katholik, immer Ministrant gewesen, und es war auch meine Heimat. Die katholische Kirche war auch meine Heimat und hat mir auch wirklich ein Selbstbewusstsein gegeben, das ich sonst nicht so gehabt habe. Und Ostern war immer ganz was Besonderes. Ich war als Ministrant immer in der Kirche, also am Gründonnerstag, so mit Abendmahl und dann Verrat und Kreuzigung am Karfreitag. Das habe ich immer total miterlebt, als wenn ich es selber miterlebt hätte. Und dann war die Auferstehung. Und die Auferstehung, das war eine Feier. Das war praktisch, die Auferstehung war die Osternacht. Also die hat um 5 in der Früh angefangen. Und da haben wir schon früh aufgestanden, um 4 Uhr, es war finster, es war wirklich toll. Da war so, wenn es wieder schön war, ist die Sonne aufgegangen, da haben wir so eine Feier draußen gemacht und da, die Kirche war ganz, ganz finster, und dann haben wir von draußen so ein Licht reingeholt, und dann hat der Pfarrer nur eine Kerze gehabt, und dann der zweite Pfarrer, wenn da war, und die Ministranten, und dann die erste Reihe und die zweite und die dritte bis hinten bis auf, es war wirklich wunderschön, und dann die ganzen Lieder, Lumen Christi und Deo Gratias und alles kann ich heute noch, wie damals, kann jederzeit noch mitsingen. Und irgendwie, das war die Auferstehung. Also das war dieser Gründonnerstag und Karfreitag und die Auferstehung, dann war, es war irgendwie von Herzen her, war irgendwie was Tolles, weil da war irgendwie Jesus auferstanden, und nach der Auferstehung ist man entweder ins Pfarrheim gegangen oder heim und hat ein ganz tolles Frühstück gehabt. Das war dann so die Auferstehung. Und nachher hat der Vater von den Ohrschalen, die hat er auf die Felder rausgeschmissen, die hat die Felder so gesegnet mit den geweihten Eierschalen. Dann war so die Auferstehung, war dann eigentlich irgendwie, war so irgendwie wieder vorbei. Und nächstes Jahr ist dann wieder Auferstehung gekommen, und es war wieder schön, es war immer wieder schön. Und einmal bin ich an Ostern bin ich nach Frankreich gefahren. Ich bin früher gereist, so mit dem Rucksack auf dem Buckel, in der Bretagne war ich. Und dann war Karfreitag, 2:30 Nachmittag. Und dann war das praktisch dieser Karfreitagsgottesdienst. Ich habe den so in mir gehabt, ich habe ein schlechtes Gefühl gehabt, wenn ich da nicht gewesen bin. Da bin ich am Atlantik entlang spaziert, ich weiß noch ganz genau, und habe eigentlich auch das mitgefeiert, diese Kreuzigung. Und am Sonntag in der Früh war wieder Auferstehung. Da haben wir in Frankreich irgendwo, in Brest, haben wir irgendwo eine Kirche gesucht, und war da dort, und war wieder Auferstehung, obwohl ich jetzt voll verstanden habe, aber es war dennoch Auferstehung. Und dann habe ich Jesus kennengelernt, also vor 23 Jahren auch um die Zeit, und persönlich kennengelernt, hat mein Leben wirklich radikal verändert, also immer Stück für Stück. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, wenn jetzt heutzutage Ostern ist, heute in der Früh war ich dort geguckt, habe es auch Müsli gegeben, ich habe die Glocken in der Früh läuten gehört, so eine Antwort ist so, wenn Jesus auferstanden ist, leiten dann in Endorf ist er praktisch auferstanden, wo die Auferstehung ist, und in Antwort wäre dann auch glitten nach der, dann weiß man, jetzt ist er auferstanden, und dann, also es waren so meine Gedanken, gell, mich jetzt dann irgendwas unterstellen. Auf alle Fälle, für mich war so klar, nach dieser Auferstehung hat es auch das Frühstück gegeben, und heute sitze ich doch beim Müsli und einem Osterei, also ein bisschen einfacher wie sonst früher, und dann haben wir irgendwie wieder erinnert, ist jetzt eigentlich schon auferstanden, konnte eigentlich schon Osterauer essen, weil das war früher so, die Osterauer hat es erst nach der Auferstehung gegeben. Und irgendwie ist das, jetzt bin ich über 50 Jahre alt und seit 23 Jahren Christ, wo ich Jesus wirklich in meinem Herzen habe und so, aber es ist das immer noch da. Ich finde es ja auch nicht schlimm, ich finde es ja irgendwie amüsant und auch schön. Aber was mir dann an dem Ostertag immer auffällt, ist, man begrüßt sie und ich wünsche auch jeden frohe Ostern und wirklich aus dem Herzen. Und dann ist es erst auferstanden, erst wahrhaft auferstanden. Aber das, was ich wirklich an Ostern am meisten froh bin, dass eigentlich das nicht jetzt diese Wirklichkeit ist. Nicht, dass Jesus nicht auferstanden ist, aber nicht, dass er nur jetzt auferstanden ist. Dass nur am Ostersonntag um 5 Uhr in der Früh bis um 7 Uhr oder halb 8 die Auferstehung ist, sondern dass er immer auferstanden ist. Dass er wirklich am Karsamstag schon und am Montag und am Dienstag und an Weihnachten, er ist einfach immer auferstanden. Und das ist heutzutage das Schöne an dem Ostern, dass ich durch diese Grüße und durch das wahrhaft Auferstanden wirklich weiß, er ist das ganze Jahr auferstanden. Und in dieser Dankbarkeit kann ich wirklich leben. Und je älter das ich wäre und je mehr das ich so im Leben so durchmacht, desto mehr wäre eigentlich demütig vor diesem lebendigen Gott, weil er wirklich einfach groß ist und weil er lebendig ist und weil er tatsächlich auferstanden ist, damals, aber für uns auch im Herzen immer nur auferstanden ist, und zwar jeden Tag. Und das ist ganz was Besonderes.
Für mich war Ostersonntag immer eine Freude, aber nicht, weil Jesus auferstanden ist, sondern weil der Druck weg war, zum Beichten gehen zu müssen. Das war fürchterlich. Meine Eltern haben uns angehalten, wir müssen zum Beichten gehen, und Wochen und Wochen vorher haben wir schon gewusst, also den Samstag, nein, warte nochmal einen Samstag, hängst nochmal an dran. Dann hast du schon angefangen zum Aufschreiben einen Zettel, dass du ja auch nicht vergisst. Und wenn du dann wirklich aufgerafft hast und bist dann im Stuhl schon gesessen, der Beichtstuhl war neben dran, dann hast du wieder einen vorlassen, um Zeit zu gewinnen. Und dann Ostern hast du dann erledigt haben müssen. Gott hat für mich keine Bedeutung gehabt. Ich habe erfolgreiche Eltern und Vorfahren gehabt. Da war ein großer Druck da, ja, erfolgreich musst du auch sein. Ich habe gemeint, erfolgreich ist man nur dann, wenn man also fürchterlich arbeitet. Ich habe 6,5 Tage in der Woche gearbeitet, nur Sonntagnachmittag war eigentlich frei. Dass meine Frau heute noch bei mir ist, ist eigentlich ein Wunder. Denn wenn einer so verrückt ist und arbeitet, fast die ganze Woche, bis auf einen halben Tag, bis auf ein paar Stunden, und da war ich unausstehlich, wenn ich am Sonntagvormittag nicht gearbeitet habe, war ich am Nachmittag unausstehlich. War ich, wie man in Bayern sagt, saut's wieder. In der Kirche zum Gehen, einen Gottesdienst, das gab es nur einen hohen Feiertag. Und dann kam Jesus in mein Leben. Und dann hat der ganz langsam so gemacht, nicht schlagartig, ganz langsam so gemacht. Und die Wichtigkeit von meinem Arbeiten und dem Erfolg hat er immer mehr abgenommen. Und Jesus hat zugenommen. Ist bei mir schleichen gegangen. Früher Zeit in einen Gottesdienst zu gehen, in Biri, oder vielleicht etwas zu tun, was einen frei macht, also sprich in der Gemeinde, irgendeine Tätigkeit zu machen. Undenkbar. Ganz langsam ist das gegangen. Das Ding ist, hat 10 Jahre gedauert. Und vor 10 Jahren habe ich es begriffen. Es ist wunderbar, ihn heute zu erleben, mit ihm zu leben und seine Auferstehung zu feiern. Amen.
Ludwig, wir gratulieren dir zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. So, wir haben Freiheit hier. Wer mag noch?
Ja, dass Jesus lebt, ist der Beweis, dass ich da stehe. Und ich möchte ihm sehr danken, dass er mich durchgetragen hat. Viele, viele Jahre. Ich bin so emotional jetzt. Ich bin im Vergleich mit anderen in eine christliche Familie groß gewachsen, und ich bin in der Gemeinde gegangen und war ich als junges Mädchen sehr nah am Gott, aber mit 17 wollte ich das Leben leben und ich habe wie verlorener Sohn gesagt, Herr, gib mir alles, ich will mein Leben leben. Und sehr schnell war ich unglücklich. Es tut mir leid. Ich habe geheiratet in der Welt, dann habe ich 3 Kinder und ich war nicht glücklich. Heute bin ich glücklich und geht es mir gut. Jesus hat viele Wunder in meinem Leben gemacht. Er hat meinen Mann errettet. Nach 20 Jahren Ehe. Und ja, Jesus sei Dank. Amen.
Weil die Magdalena gerade da gestanden ist, fällt mir ein, am Freitag habe ich mit meiner Tochter den Film auf Bibel-TV angeschaut, die Magdalena, Maria von Magdala. Und das ist, glaube ich, für uns alle, so ist uns allen gegangen. Vorher das andere Leben gesucht und einfach nur mit ihm gefunden. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Amen.
Ja, also meine Vergangenheit war ja auch katholisch geprägt und wenn ich das Kreuz so sehe, dann hat mir das immer im Katholischen ein bisschen irritiert, da ist Jesus am Kreuz, das verstehe ich nur, wenn kein Freitag ist, aber heute ist Ostern und Jesus ist auferstanden und er ist da weg, er ist nicht mehr am Kreuz, er ist einfach da. Und bei mir war es so, dass ich mich früher eigentlich immer schon so mit Persönlichkeitstraining so beschäftigt habe. Ich habe viel gelesen, Dale Carnegie zum Beispiel. Und es hat mich damals schon fasziniert. Ich habe das noch ganz gut in Erinnerung. Er hat da irgendwo geschrieben von so einem Mann, der hat keine Füße mehr gehabt. Und ich glaube, ein Arm war abgetrennt und der war so fröhlich. Und dann hat der Dale Carnegie gesagt, Mensch, wie kann der so fröhlich sein? Aber in dem Buch ist nicht drin gestanden, warum das so war. Und wie ich dann irgendwo zu Jesus gefunden habe, das ist auch ganz langsam gegangen, dann merkt man eigentlich, wie wichtig es eigentlich geht, da jemand von euch irgendwo für 100.000 Euro seinen Arm eintauschen oder seinen Finger oder irgendwas, dann will ich es machen. Und ich habe damals auch viel gelernt, jetzt ist mir der Gedanke entfallen, ist egal, aber ich halte dann ein bisschen aus mit meiner Schwester, habe ich oft immer so Gespräche und das ist ganz interessant, weil sie arbeitet in einer Palliativklinik, ist also immer mit dem Tod konfrontiert. Und es muss einfach jedem bewusst sein, keiner kennt seine Stunde und ich weiß jetzt halt einfach, egal was kommt, wenn es morgen vorbei ist, ich brauche keine Angst haben, ich brauche mich nicht fürchten. Und das ist einfach total genial, ich brauche mich da nicht sorgen, egal was ist, ich weiß, wo ich lande.
Bei mir war es ein bisschen anders, wo ich habe Jesus nicht gesucht, sondern er hat mich eigentlich gefunden. Toni, wie lange bist du da in Rosenheim? Vor circa 20 Jahren. Ich war nämlich einer von den ersten, die sich beim Toni bekehrt haben in der Gemeinde. Und meine Mutter hat viele Jahre für mich gebetet. und hat mich einfach mal mitgenommen in die Gemeinde. Und ich bin einfach, in der Zeit war ich sehr leer und wusste nicht mit meinem Leben anzufangen, aber ich war auch nicht wirklich auf der Suche nach irgendwas Bestimmten. Und so ist mir Jesus begegnet und er hat mein Herz so erfüllt und ich wusste, da ist Wahrheit dran und ich muss das haben, das, was ich gespürt habe, das, was ich erkannt habe, das muss ich einfach haben, das brauche ich, das hat mich erfüllt, hat diese Leere, diese Sinnlosigkeit in meinem Herzen erfüllt. Das ist, wie gesagt, 20 Jahre her. In diesen 20 Jahren ist nicht alles perfekt gelaufen. Ich war nicht immer Mikrofon, ja. Ich habe nicht immer alles richtig gemacht, aber was ausschlaggebend war, dass Jesus immer zu meiner Seite gestanden hat, dass er mir immer wieder den richtigen Weg gezeigt hat. Er ist mit mir durch Tiefen und Höhen durchgegangen. Er hat mir viel vergeben. Und was ich erfahren habe, dass ich habe gestern den Film gesehen auf Kabel 1, Die Passion, und da ist es gezeigt worden, wirklich sehr realistisch, wie eben Jesus gekreuzigt worden ist, sehr auf sehr brutale Art und Weise. Und da, wo der eine am Kreuz hängt und sagt, warum siehst du nicht, wir haben es wirklich verdient, dass wir gekreuzigt worden sind, weil wir haben wirklich gesündigt, aber dieser ist schuldlos. Und das ist wirklich die Wahrheit, ich habe es wirklich im Laufe meines Lebens mich selbst kennenlernen dürfen, dass wir eigentlich alle irgendwo schuldig sind und wir hätten es eigentlich wirklich verdient. Aber Jesus hat es auf sich genommen und hat uns errettet. Es hat nichts damit zu tun, dass man ein braves, gutes Leben führt, sondern man macht immer irgendwelche Fehler, man hat immer irgendwelche Dinge, die man falsch tut. Und das hat Jesus wirklich auf sich genommen. Man kann wirklich in dieser Freiheit und in dieser Vergebung, in dieser Gnade leben, Tag für Tag, dass er dafür gestorben ist. Und das ist mein Lebensinhalt, nicht meine Fehler oder das, was ich richtig oder falsch mache, sondern die Tatsache, dass er mir vergeben hat und mir immer wieder neu begegnet, mir immer wieder den Weg zeigt.
Ich bin als Kind ohne Mutter aufgewachsen. Da habe ich noch einen Bruder. Und also mit Liebe war wirklich sehr sparsam bei uns zu Hause. Aber alles andere, brutales Zeug, war ganz reichlich. Und ich habe Gott nicht immer so erlebt oder seine Gnade nicht ständig gespürt. Ich habe von ihm nicht gewusst. Aber in die orthodoxische Kirche, woher ich komme, da weiß man schon, es gibt einen Gott. Aber wehe, dass du irgendetwas falsch machst. Da kannst du nicht vor ihm treten. Und so waren die Juden auch. Darum haben sie die Hohepriester auch gebraucht. Die sind vor Gott getreten für das Volk. Und die mussten viel Opfer bringen. Und so habe ich gedacht, das muss das Leben so sein. Also ich muss was machen und das schaffst du aber nicht. Und als Kind verstehst du die Welt nicht. Warum und wieso? Und da bin ich ein bisschen größer geworden in die Teenie-Alter. Da habe ich auch nicht verstanden. Und später, nach 20 Jahren, habe ich selber in die Evangelien gelesen. Ja, und man sagt ja, wenn man selber liest, dann versteht man nicht. Also das ist der Spruch von dem Priester oder von dem Gelernten sozusagen, dass der Volk dumm bleibt. Ich habe verstanden, was da war und was Jesus gesagt hat. Und ich habe verstanden, wenn du betest, dann wird Gott dir was geben. Und immer wieder habe ich gebeten, aber nur wenn es nötig war, wenn es wirklich nicht mehr ging von meiner Seite. Und er hat mir geholfen und immer wieder rausgeholt. Und ich war ein paar Tage glücklich und ich konnte ja weinen und lachen. Und ich war einfach nur glücklich. Und dann habe ich meinen Mann getroffen und ich dachte, nee, das, sowas gibt es nicht. Weil bei uns, da sind so Macho-Leute und die haben eine andere Vorstellung von Leben, von Frauen und von Eheleben und so weiter. Und mein Mann war außergewöhnlich. Und ich dachte, Herr, wenn das mein Mann sein sollte, bitte gib's mir. Und es ist alles glatt gelaufen. Wir haben geheiratet und wir haben 5 Jahre zusammen gelebt, bis es nicht mehr ging. Dann ging es auch auseinander. Beide haben wir gewollt, dass wir nicht mehr diese Ehe wollen. Und ich dachte, dass, ja, da gehst auseinander wie aus einem Streit, wo keiner mehr diesen Streit will, dass man einfach Ruhe hat. Ich wollte keinen anderen Mann und er wollte bestimmt auch keine andere Frau. Also für uns war Ehemann und Ehefrau, ich für ihn und er für mich. Also hätte es kein anderer besser finden können. Und in dieser Ruhe habe ich verstanden, nee, das spielt Gott nicht mit mir so. Ich habe gebetet und er hat es mir gegeben. Was soll das für Gott sein? Der gibt dir mal und nimmt dir wieder. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und zum ersten Mal habe ich den Schuld bei mir gesehen. Du als Mensch kannst nur kaputt machen. Dein Leben hast du kaputt gemacht. Nichts hast du in der Stand. Weil, guck mal zurück. Alle Fehler sind entweder von dir oder von anderen. Aber Gott hat keinen Fehler gemacht. Und in dem, ja, wo mir in diesem Moment, in diesem einen Augenblick bewusst war, wie schuldig ich bin, da habe ich ausgesprochen und Jesus oder Gott, also ich kann, ganz genau weiß ich nicht mehr, wie gesagt, für mich war Gott das Allerhöchste und ich habe gesagt, und du siehst, was ich für Scheiß aus meinem Leben gemacht habe, ich bin gespannt, wenn ich dir mein Leben gebe, wie richtest du das, was machst du aus meinem Leben, es ist nur ein Haufen, es ist nichts mehr zu retten. Und ich habe so mein Leben gegeben, als ich bin kein Selbstmordgefährten oder so, aber ich wollte das Leben weg haben. Nur das Leben einfach so ausgesprochen weg, nimm's einfach, nimm's, ich will's nicht mehr. Und zeige du mir, was du in der Lage bist zu retten. Mein Leben ist kaputt, meine Ehe ist kaputt, ich weiß nicht, also. Und sofort hat er bei mir angegriffen, der hat mir erstmal diese unglaubliche Ruhe, was ich nie hatte. Und die Liebe, es spürt sich die Liebe Gottes so wunderbar an. Und so viel Liebe, was ich in meine Kindheit und Jugendzeit nicht gehabt habe, habe ich auf einmal alles bekommen. Dass ich später, wenn ich selber als Christ sein, selber laufen musste, natürlich geht das ein bisschen verloren und ich wollte gar nichts weggeben, gar nichts. Ich wollte gar nicht alleine laufen, ich musste immer noch an ihm bleiben und dass er ständig mir diese Fühle und diese Liebe gibt und ich habe auch da gelitten, dass er irgendwie, ich habe die Liebe Gottes verloren ich habe wieder was Falsches gemacht, aber der hat mir gezeigt, so, es reicht nur, dass du mir nahe bleibst. Und du hast alles, ich bin da, du bist an die Quelle, es wird dir nichts mehr weggenommen. Und das alles musste ich langsam auch lernen. Und Gott heilt wirklich, also all die Tränen, die ich früher gegossen habe, die sind weg. Ich spüre nicht einmal den Schmerz. Aber was ich gelernt habe, nicht auf mich selber fokussiert zu bleiben, an mein Schicksal und mit meine Wunde zu lecken, sondern weiter gehen und die Welt von oben zu sehen, wie viele Kinder, so wie ich, auf dieser Welt gibt, die vielleicht die Möglichkeit nicht haben, Gott zu treffen. Und das ist das, was ich immer wieder, oder was ich gelernt habe, wie David auch spricht, dass die Seele nicht vergisst, was Gottes Gutes getan hat. Und wenn man dran bleibt, wenn man so sich ein Ziel festsetzt, ich will nicht vergessen, ich will mir immer erinnern, dann bist du ständig da und Gott ist immer bei dir. Es ist egal, in welche Umstände. Und er hat uns gezeigt, dass wir nicht nur wie die Babys einfach die Nahrung durch die oder dass man versorgt ist mit alles Mögliche, man ist versorgt, auch später. Aber du musst auch sagen, ich habe Hunger und ich habe Durst. Und ja. aber der ist immer da.
Danke, Marcella. Lass uns doch mal aufstehen. Vor über 30 Jahren hatten wir mal Besuch. Meine Schwägerin war bei uns zu Hause. Und wir haben den ganzen Abend geredet. Irgendwann ging meine Frau ins Bett und wir haben weiter geredet über das Leben, den Sinn des Lebens, den Unsinn des Lebens und über all die Dinge, auf die wir keine Antwort hatten. Und es war schon weit nach Mitternacht. Irgendwann hatte mich eine solche Traurigkeit erfasst, dass ich zu Gerti sagte, ich habe so stark das Bedürfnis, einfach niederzuknien und anzubeten, aber ich weiß nicht wen. Ich weiß nicht wen. Ich habe gespürt, dass Gott irgendwo da sein muss, ohne an Gott geglaubt zu haben. Ich konnte es auch alles gar nicht wirklich definieren. Aber ein Empfinden war in mir, das mich dorthin gedrängt hat und ich wusste nicht wohin, aber ich griff immer nur ins Leere letztendlich. Und in dieser Nacht ist nichts weiter passiert, aber ich bin total traurig in mein Bett gegangen, ohne eine Antwort zu haben letztendlich. Und es hat noch einige Jahre gedauert, bis ich selber auch, ich war sehr eigenwillig in meinem Lebensweg, bis diese Dinge zerbrochen waren und ich tatsächlich dann bereit war, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Dann will ich dich kennenlernen. Ja. Und in dieser Nacht dann hat sich alles verändert in meinem Leben, weil ich endlich den fand, der schon immer da war, der sich immer um mich gekümmert hatte und der immer versucht hatte, mich und mein Herz zu erreichen. Und ich war so hart die ganze Zeit bis dahin. Aber der Zeitpunkt kam, wo diese Härte weg war, als ob dieser Stein weg wäre von meinem innersten Herzen. Und plötzlich war es möglich, einfach Zugang zu finden zu Gott. Oder, wie es die Christine auch gesagt hat, er hat Zugang zu mir gefunden. Und dann hat etwas Neues begonnen. Darf ich mal fragen heute Morgen, ist jemand hier, der Gott noch nie kennengelernt hat und möchte aber einfach sich öffnen und sagen, Gott, wenn du da bist, ich will dich kennenlernen. Komm in mein Leben, komm in mein Herz. Oder du warst vielleicht mal dabei, so wie Marcella gesagt hat und einige andere, hast dich aber weit immer wieder mal weggeirrt. Und du spürst heute Morgen, dass du einen neuen Schritt gehen solltest in die Gegenwart Gottes, weil er da ist. Das Grab ist leer, der Stein ist weg, der Zugang ist offen und du möchtest einfach gehen und möchtest neu einen Schritt gehen mit Gott und sagen, Jesus, ich will mit dir leben. Ich weiß, du bist die Quelle des Lebens. Du bist der Sinn des Lebens. Du vergibst mir alle meine Schuld. Und du bist die Perspektive, die ich brauche, eine Hoffnung, die durch meine Umstände nicht gegeben sind. Und ich will mit dir gehen. Ist jemand hier heute Morgen, der neu sagt, ich will das, ich möchte vorwärts gehen mit dir, Jesus. Du sollst mein Leben haben. Ist jemand hier, der das tun möchte? Zeig mal kurz deine Hand. Dort hinten jemand, ja, noch jemand. Hier auch, ja, noch jemand. So, und viele sind hier, die haben das getan, die haben Gott ihr Leben gegeben, ohne perfekt zu sein. Das ist das Gute, gell? Er nimmt nicht perfekte Leute. Der vollkommene Gott nimmt Leute, die so total unvollkommen sind. Und er nimmt sie in seine Hand und beginnt etwas aus ihnen zu machen, was sie sich nie vorgestellt hätten. Und er verändert uns Stück für Stück, so wie wir mit ihm gehen. Das ist wirklich schön. Schließ mal deine Augen. Ich möchte einfach beten noch. Danke, Jesus. Halleluja. Danke. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du nicht ferne bist, sondern ganz nahe. Du hast den Himmel verlassen, hast deinen Thron verlassen und Herr, bist auf die Erde gekommen und hast dich so weit heruntergebeugt, um noch den letzten Verirrten und Verlorenen aufzulesen. Danke für jeden, der sich heute Morgen bei dir selber kundig gemacht hat und gesagt hat, ich will, Herr, dass du mein Herr bist und mein Gott und ich will mit dir leben. Jesus, wir legen uns heute Morgen alle miteinander erneut und zum ersten Mal auch in deine Hände. Und wir danken dir, dass das die Hände sind, die wir brauchen. Hände des Heils, Hände des Segnens, Hände, die uns geschaffen haben und die uns auch wiederherstellen. Und Hände, die durchbohrt sind wegen unserer Schuld und Sünde, die uns von dir getrennt hat. Herr, aber du hast vergeben, dein Blut ist geflossen und wir danken dir für Vergebung. Reinige uns mit deinem Blut, Herr, und lass dein Leben in uns fließen, so wie du es tust, Herr, und tun möchtest. Überfließen, dass in keinem von uns, die heute Morgen hier sind, ein Vakuum entsteht, das nicht gefüllt ist, sondern dass dein Leben ausfließt, auch zu anderen hin, Herr. Andere befruchtet, dass viel Frucht entsteht. Sei du der Herr unseres Lebens. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist, Mensch zu werden, um dich mit Leuten wie uns zu vereinen, um uns mit hinaufzunehmen, Herr, in dein Reich, in deine Gegenwart und mit dir zu leben, Herr, wirklich ohne Ende, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und dich zu schauen und dich zu sehen. Herr Jesus, wir legen dir heute Morgen alles in die Hände, was uns Mühe macht, während wir auf dieser Erde sind, Herr, und es ist zahlreich. Aber danke, dass du die Lösung für alles bist, die Hoffnung und die Perspektive. Du bist unser Schutz und unser Schild, die Hilfe in der Not. Herr, und unsere Seele sagt, wir ehren dich, wir loben dich, wir erheben dich, weil du der gute Gott bist, der sich nicht guten Menschen offenbart hat, Herr. Aber du ziehst uns in deine Güte und überschüttest uns mit deiner Barmherzigkeit. Und dafür danken wir dir, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Amen. Amen. Ich würde gerne noch ein Lied mit euch singen heute Morgen. Auch ein altes Lied. Es heißt Halleluja. Unser Gott macht alles neu. Ja? Wer es kann, singe bitte mit. Micky, hast du es? Okay.